Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Vor ungefähr einem Jahr haben wir in der Reisewarnung mit Pater Gregor Schmidt im Südsudan gesprochen. Per Handy. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Damals hat er versprochen, zu mir ins Studio zu kommen, wenn er auf Heimaturlaub ist. Und hier ist er.
Geklappt.
Herzlich willkommen, Pater Gregor.
Dankeschön für die Einladung.
Wie bekommt Ihnen denn Ihr Heimaturlaub?
Erstmal nenne ich das keinen Urlaub, weil ich sehr viele Besuche habe, also Familie, Bekannte, Ordensgemeinschaften, Schulbesuche, Interviews, alles Mögliche, was ich hier reinquetsche in diese Monate, die ich hier bin. Aber das mache ich gerne, weil das meine Form ist, Kontakt zu halten. Also diese Kontakte auffrischen, die ich habe in Deutschland, da investiere ich gerne Zeit hinein.
Okay, und vor allen Dingen freue ich mich, dass Sie die Zeit für uns hier haben.
Ja.
Ebenfalls im Studio ist Missio-Redakteur Christian Selper, der in diesem Frühjahr selbst im Südsudan war. Grüß dich erstmal.
Hallo, liebe Brigitte, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo, lieber Pater Gregor. Ich freue mich auch sehr über dieses Wiedersehen hier im Studio, nachdem wir Ende Januar, Anfang Februar einige Tage bei dir und bei euch, bei den Komoni-Missionaren vor Ort in Südsudan verbringen durften. Ich freue mich sehr, dich hier zu treffen.
Genau, also ihr habt euch im Südsudan auch getroffen, als du jetzt im Frühjahr da warst. Ah, sehr schön. Pater Gregor, hier in Bayern klagen gerade ganz viele Leute über eine Mückenplage, weil es heuer feuchter ist als sonst. Wie empfinden Sie dieses Klagen? Weil Sie sind da ja sicher Kummer gewohnt.
Ich bin gestern an einem See südlich von München spazieren gegangen. Da waren auch viele Mücken oder zumindest Fliegen auf dem Weg. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe mich an Insekten gewöhnt im Südsudan und es fällt mir nicht mehr auf. Also zumindest stört es mich nicht mehr so wie früher.
Ja, weil ich erinnere mich, Sie haben, als wir telefoniert haben, darüber erzählt, dass Sie zum Teil durch schulterhohes Wasser zu Ihren Pfarreien gegangen sind.
Also es gibt in jahreszeitgemäß teilweise unheimlich viele Mücken und an anderen, also in der Trockenzeit dann auch weniger, nicht? Das ist ja dann auch im Wechsel der Jahreszeiten angepasst.
Aber wenn, dann richtig?
Ja, also es gibt tatsächlich Orte, die wir besucht haben, da gehe ich vor Sonnenuntergang unter das Moskitonetz und komme nicht wieder raus bis zum Sonnenaufgang.
Weil?
Weil so viele Mücken da sind, okay. Ich nehme mir dann auch so einen Becher oder so eine Flasche mit, dass ich auch zum Pinkeln nicht raus muss aus dem Bett.
Okay.
Ja, und man muss ja dazu sagen, anders als hierzulande, so nervig es auch ist, in Ländern wie Südsudan sind die Mücken auch gefährlich. Ne? Das, man kann ja auch
gut,
einfach
es sind Malariaträger, aber die Malariamücke, die kommt ja erst später raus.
Ach so.
Also tagsüber fliegen die nicht, da sind andere Mücken, die stechen.
Okay, habe ich auch noch nicht gewusst. Nee, ich habe gedacht, die werden den ganzen Tag über aktiv.
Nein, es gibt nur eine bestimmte Mückenart, die die Malaria übertragen kann. Und die kommt erst nach der Dunkelheit heraus.
Ah, das heißt, deswegen, mit dem Moskitonetz ist halt eine richtig sichere Kiste.
Ja.
Ah, super.
Wenn man nicht mal raus muss zum Pinkeln, ist eine sichere Kiste. Weil man ja dann das Netz so öffnet, wenn man selber rein und raus geht, da fliegen auch immer Mücken rein und raus.
Aha.
Also immer auch eine Sprayflasche mitnehmen, falls die sich dann im Netz da hineingefunden haben, dass man die dann erwischt.
Deshalb liebe ich diesen Podcast so. Man lernt jedes Mal was Neues.
Hast du selber schon Malaria
gehabt? Fürs echte Leben.
Ja, das lässt sich gar nicht verhindern, wenn man da für längere Zeit lebt. Und anfangs sogar mehr, vielleicht 4-mal im Jahr, als ich da hinkam vor 15 Jahren. Das ist jetzt, irgendwie hat sich das bei 2-mal im Jahr eingependelt. Also merklich weniger. Vielleicht hat der Körper sich da auch irgendwie dran gewöhnt, dass er besser damit umgehen kann. Und es ist ja auch nicht nur, dass man sich durch einen Mückenstich anstecken kann, sondern das ist ja schon in der Leber drin. Also es ist eher so, wenn ich Stress habe. Es gibt bestimmte Situationen, da kommt die Malaria heraus und das bedeutet aber nicht, dass ich gestochen worden bin.
Ach so, das
also ich kann das auch hier. Ich habe meine Tabletten mit, falls ich hier einen Malaria-Schub bekomme.
Okay, verstehe. Eigentlich wollen wir heute aber auch über ganz andere Themen reden.
Ja, gut.
Nämlich über die Krise im Grenzgebiet zum Sudan. Da hattest du, Christian, ja im März auch schon mal drüber berichtet. Sie waren jetzt kürzlich auch dort. Wir wollen über das Attentat auf den Bischof von Rumbek sprechen. Auch davon hattest du uns ja schon erzählt. Und da gibt es jetzt neue Entwicklungen. Und da würde uns auch interessieren, was Sie darüber denken. Und natürlich das Thema, das wir beim letzten Mal angesprochen haben, aber nicht fertig besprochen haben. Ein deutscher Missionar in Afrika im 21. Jahrhundert. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Das sind die Themen für unsere beiden Folgen im Juli.
Gut.
Aber vielleicht, bevor wir mit diesen ganzen Themen loslegen, sollten wir noch mal ganz kurz was übers Land hören. Also hier kommen die Länderinfos.
Der Südsudan ist ein Binnenstaat in Afrika und liegt westlich von Äthiopien, nördlich von Kenia und südlich des Sudan. Das Land hat 11,5 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt heißt Juba und hat etwa 1 Million Einwohner. Die Erde im Südsudan ist sehr fruchtbar, wird aber zu großen Teilen nicht bestellt. Es gibt auch Ölvorkommen, eigentlich gute Voraussetzungen für ein gutes Auskommen. Aber das Land vereinigt auch einige negative Superlative. Es gilt als das korrupteste Land der Welt. Mit 65% hat es die höchste Analphabetenrate und ist so überschuldet, dass es als gescheiterter Staat gilt. Etwa 75% der Bevölkerung bekennen sich zu einer christlichen Religion. 2011 wurde der Südsudan unabhängig vom Sudan. 2 Jahre später, 2013, begann ein Bürgerkrieg zwischen 2 Volksgruppen, der bis 2018 dauerte. Seit mehr als einem Jahr herrscht im Nachbarland Sudan ein brutaler Bürgerkrieg. Mehr als 8,5 Millionen der rund 50 Millionen Einwohner sind bereits in den Südsudan oder andere Nachbarländer geflohen und es werden täglich mehr. Die Situation dort gilt als die derzeit größte Flüchtlingsbewegung weltweit.
Wollen wir unser Spielchen heute machen, 3 Stichworte, oder sollen wir uns das sparen?
3 Begriffe zum Südsudan.
Ja.
Ich sage Pater Gregor Schmidt.
Mehr fällt mir nicht ein. Sie vielleicht auch noch 3 Begriffe, die Nein, Ihnen zu Ihrer Reise oder zu Missio einfallen?
Vielleicht ist es erwähnenswert, dass es im Augenblick nur 2 deutsche Priester in dem Land gibt. Insofern, also ich bin einer davon und ein anderer, Pater Avelino, das ist ein aus Bayern, der aber hauptsächlich mit der Diözese Paderborn Kontakt hat. Wir haben deutsche Brüder, Komboni-Brüder, aber das sind keine Priester. Und wir hatten einen bayerischen Komboni-Priester, der musste leider das Land verlassen, weil seine Niere abgestorben ist. Also er hatte Krebs, also er lebt noch, sicher in Deutschland, darf aber nicht mehr aus Sicherheitsgründen, vor allen Dingen nicht im Südsudan. Weil da einfach dann, wenn was ist, die medizinische Hilfe zu spät kommt.
Das deutet schon so ein bisschen an, dass es in dem Land ein bisschen anders zugeht als hier.
Medizinische Versorgung ist da sehr dürftig.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind seit 15 Jahren
seit 2009.
Missionar im Südsudan.
Das Land,
das gibt's doch gar nicht
noch,
so
genau. Ich bin in den Sudan rein, das war die autonome Zone, so befreite Zone der Rebellen. Damals auf dem Weg zur Unabhängigkeit, seit 2005 gibt es einen Friedensvertrag mit Perspektive der Unabhängigkeit 2011. Aber ich bin tatsächlich noch in das Land gereist, als es ein Land war, der Sudan. Damals das größte Land Afrikas.
Aber wie sind Sie denn da hingekommen als deutscher Missionar? Wie kommt man als deutscher Missionar nach Afrika?
Naja, es ist so, ich habe in meinem Leben, das ist jetzt, führt jetzt zu weit, aber ich habe auf allen anderen Kontinenten schon mal für längere Zeit gelebt. Bis auf Afrika. Und als ich dann ins Noviziat eingetreten bin, habe ich von unserem Ordensgründer Daniel Komboni gehört. Der war ja Bischof dann in Khartoum im Sudan. Und ich habe gemerkt im Noviziat, um meinen Orden zu verstehen, muss ich zumindest mal eine Zeit lang in Afrika gelebt haben. Ja, weil einfach da das Herz steckt, im Kontinent. Und dann habe ich erst in Kenia begonnen, 4 Jahre. Und dann war klar, es gab eine Versetzung im Blick auf meine ewige Gelübde- und Priesterweihe. Und dann kannte ich Ostafrika, Kenia, Uganda, Südsudan im Wesentlichen und habe gesehen, dass der Südsudan von diesen 3 Ländern noch am ehesten Missionare braucht, im klassischen Sinn, weil die anderen beiden Länder relative, ich weiß sagen, Autonomie oder, also da ist die Lokalkirche selbstständig und da kann man auch noch als Ausländer mal mitarbeiten, aber das ist nicht so relevant wie im Südsudan.
Da sind wir wirklich mittendrin in dem Thema, um das es mir heute so ein bisschen geht. Wieso ist es da nötig, Missionare dahin zu schicken, um den Glauben zu verbreiten? Wollen die Leute das überhaupt?
Naja, das ist jetzt schon mal so ein Framing. So
ja, genau, da wollen
Vielleicht
wir ja hin.
Mal als Kontext. Wir Missionare aus Europa sind da mittlerweile eine kleine Minderheit. Also die katholische Kirche lebt im globalen Süden, das heißt Lateinamerika, Afrika und Asien. Und da gibt's Missionare aus Lateinamerika, die arbeiten in Afrika und Asien. Es gibt Missionare aus Asien, zum Beispiel Indien, Südkorea, die arbeiten in Afrika und Lateinamerika. Und da spielt die europäische oder die deutsche Kirche kaum noch eine relevante Rolle. Also ich bin da sozusagen eine Minderheit.
Ein Exot.
Genau. Also die katholische Kirche organisiert sich weltweit auch ohne das europäische Christentum.
Das ist schön, diese Perspektive mal so zu hören.
Und ich bin ja dann auch bei den Kompromiss eingetreten, weil mir diese Interkulturalität für die Universalkirche wichtig war. Weil wir eben auch gemischt sind aus allen Kontinenten. Nur ein Sechstel der Kombone-Missionare kommen aus Europa. Also der Schwerpunkt sind auch andere Kontinente. Ich denke, das ist unheimlich wichtig, dass wir begreifen, wir sind nicht nur irgendwo vor Ort, Pfarrei oder Diözese. Und in Deutschland nimmt man das, glaube ich, man lebt so ein bisschen in einer Blase. Das wäre jetzt noch ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich Weltkirche über die Kombone-Missionare erst bewusst kennengelernt. Und ich behaupte, dass wir im Südsudan auch viel mehr an die Weltkirche, Universalkirche angebunden sind, als es die deutsche katholische Kirche leben kann oder erlebt, will ich mal sagen, für die meisten Menschen. Und auch wichtig zu sagen, das Christentum ist nicht europäisch. Es kommt aus dem Mittleren Osten und es hat einen Großteil seiner Geschichte in Europa verbracht. Und Europa hat natürlich der katholischen Kirche seine Prägung gegeben. Es ist aber weder von seinem historischen Ursprung noch in seiner heutigen Ausrichtung ist die katholische Kirche europäisch, würde ich sagen.
Nichtsdestotrotz gehen Sie in den Südsudan, um dort die Kirche hinzubringen, weil Sie sagten, in allen anderen Ländern drumherum, das hätte Sie nicht so gereizt, weil da die Kirche sich schon ganz gut selbst verwalten kann. Das heißt, im Südsudan konnte sie das noch nicht.
Nein, es gibt Mangel an Berufungen. Mhm. Das liegt einfach daran, dass das Christentum da noch nicht so lange verwurzelt ist, auch protestantischerseits. Also für die katholische Kirche, wir leben ja im Zölibat und die Menschen, die leben da in der Polygamie. Und überhaupt erstmal die Idee, monogam zu werden, ist schon mal ein großer Schritt für die. Und dann auch noch von der Monogamie zum ehelosen Leben, das ist
absurd ein Schritt, wahrscheinlich aus dem Blickwinkel.
Katholiken auch, also das ist für die fremd, weil einfach es wichtig ist, sich in die nächste Generation fortzupflanzen. Also wir betrachten es ja mit dem Sex so mehr so Entfaltung und Lust. Und da ist es so, es geht um die Erhaltung der Großfamilie in die nächste Generation. Also diese Lebenslinie von den Ancestors, die Großeltern, Eltern, ich, das ist der absolute Wert, den die Menschen da haben, sich in die nächste Generation fortzupflanzen. Und das geht ja nicht, wenn man Priester wird. Daher gibt es im Südsudan Priestermangel. Und das wäre jetzt ein Grund. Ne?
Aber katholisch sind ja schon, wir haben es eben in der Länderinfos gehört.
Ein Drittel, ja, sind katholisch.
Zwei Drittel sind Christen. Und
ja, also die große Mehrheit sind Christen, davon sind ungefähr die Hälfte Katholiken.
Ah, okay.
Also ist mit Abstand die größte Kirche, weil ja dann die protestantischen Kirchen teilen sich den Rest.
Genau, das sind mehrere
und
protestantische Kirchen, muss man immer dazu sagen.
Menschen, also die meisten Christen, egal protestantisch, katholisch, weil sie auf dem Land leben, leben polygam. Also ein Mann heiratet da mehrere Frauen, das ist der Standard. Und in meiner Pfarrei will ich mal sagen, 99% der Katholiken werden früher oder später in einer polygamen Familie leben.
Mhm.
Ein Mann fängt ja mit seiner ersten Frau an, das heißt, da ist er noch für ein paar Jahre monogam. Aber also wenn man aufs Ganze schaut, ist es eine verschwindende Minderheit, die sich bewusst, freiwillig für ein monogames E-Modell entscheidet. Genau, und dieser Schritt jetzt noch dann in Orden einzutreten oder so, wir haben nur einen Kandidaten bei uns gehabt, also der ist nicht bei den Comboni, sondern bei den Salesianern in Ausbildung gewesen. Es hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Der ist dann zurück bei uns, wo wir das Pfarrzentrum haben, hat da geheiratet. Also es ist die einzige Person aus meinem Umfeld, die ich kenne, die mal in Erwägung gezogen hat, ins Ordensleben oder Priester zu werden.
Und der im Moment noch monogam lebt zumindest.
Ganz bewusst.
Ah, ja.
Und zwar hat er sich dann, also monogam ist ja traditionelle Ehe, ne?
Ja.
Aber er hat in der Kirche geheiratet und das tun nur die Katholiken, die tatsächlich eine Perspektive haben fürs ganze Leben. Und dazu braucht es aber die Erlaubnis der Großfamilie. Es kann ein Mann oder auch das Pärchen kann das nicht entscheiden. Es müssen beide Familien, Sippen zusammenkommen, das besprechen, dass dieses eine Ehepaar unterstützt wird, für immer monogam zu bleiben. Da gibt es Verpflichtungen, wenn jetzt bei ihm der Bruder stirbt, dann muss er die Ehefrauen, müsste er traditionell die Ehefrauen übernehmen und im Namen seines verstorbenen Bruders Kinder zeugen. Ja, also.
Da gibt es dann vielleicht so kompromisslose Lösungen, naja, dass er für die Frauen sorgt, aber vielleicht keine Kinder mehr mit denen zeugt.
Er braucht auch gar nicht dann für die Frauen sorgen.
Ach so.
Er wird sozusagen von seiner Großfamilie beiseite gelegt, dass er nicht in diesem traditionellen Familiensystem beansprucht wird für Eventualitäten.
Also der wird wirklich freigegeben von der Tradition. Das ist ja ein Riesenschritt, also eine ganz andere Art und Weise, darüber mal nachzudenken. Aber trotzdem die Frage, die katholische Kirche hat sie dahin geschickt oder die gab es schon? Oder haben die Leute gesagt, wir möchten gerne einen Priester haben? Wie sind sie dahin gekommen?
Also die Geschichte der katholischen Kirche oder des Christentums im Süden des Sudan geht über verschiedene Stufen. Das hat vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts so langsam angefangen über den Kontakt von Uganda. Da gab es diese Länder ja noch nicht wie heute. Also im südlichen Teil des Südsudan gab es vielleicht so die ersten Gemeinden, aber die feiern in den letzten Jahren ihr 100-jähriges Bestehen. Mhm. Die Diözesen, die haben dieses Jahr 50-jähriges Bestehen, die 7 Diözesen des Südsudan, und die ersten Pfarreien, die wurden so Anfang des 20. Jahrhunderts, und zum Beispiel in Juba hat man 100-jähriges Bestehen vor ein paar Jahren gefeiert, und zwar nicht der Diözese, sondern der ersten Gemeinde, die da entstanden ist. Relativ jung in der Geschichte, und in der Region, wo ich gearbeitet habe, das ist sehr isoliert, da ist das Christentum erst Ende des 20. Jahrhunderts bekannt geworden, im größeren Maßstab. Also es gab natürlich diese Kontakte über die Kolonialregierung der Briten, nicht? Da gab es bestimmte Regionen des südlichen Sudan, die wurden abgesteckt, weil die Briten auch nicht wollten, dass sich Kirchen streiten, haben sie gesagt, also wenn ihr schon da arbeiten wollt, Katholiken geht da her und Anglikaner da und Presbyterianer dort. Und unsere Region, die war ursprünglich anglikanische Kirche und dann presbyterianische Kirche nach dem Abzug der Briten 1956. Und es war aber für die Lokalbevölkerung ein Fremdkörper, wo man irgendwie gedacht hat, das ist halt eben die Religion der Weißen. Und
ja, genau.
Also jedenfalls nicht ihr Ding. Also es gab dann, sagen wir mal, vereinzelt auch getaufte Presbyterianer, aber es war keine Massenbewegung der Fangak-Region, wo ich gearbeitet habe. Und dann kam der lange Bürgerkrieg gegen die Nordregierung. Das war ja politischer Islam, ne? Also Militärregierung, Scharia-Gesetzgebung. Und das wollten sich die Schwarzen im Südsudan nicht bieten lassen, ganz egal, was sie geglaubt haben. Es gab etwa ein halbes Jahrhundert Bürgerkrieg gegen die Nordregierung in Khartoum. Und dann gab es unheimlich viel Vertreibung, also weiß ich nicht, 2,5 Millionen Tote und keine Ahnung, wie viele Millionen Vertriebene. Und die haben dann im Ausland, in Nachbarländern, das Christentum zum ersten Mal bewusst kennengelernt. Teilweise haben sich dann als Erwachsene taufen lassen, bei den Katholiken als Katecheten, Katechists ausbilden lassen. Und in unserer Region sind dann die ersten getauften Erwachsenen-Katecheten dann in Ende der 80er Jahre zurückgekommen, und die ersten Gemeinden wurden 1990 gegründet, ohne Missionar, ohne Priester, von diesen Nuer, die einfach erzählt haben vom Glauben an Jesus. Und es hat sich dann explosionsartig verbreitet, also mehrere tausend Erwachsenenbekehrungen innerhalb von wenigen Jahren. Und die haben dann dem Bischof gesagt, guck mal, hier gibt es jetzt eine katholische Gemeinde in der Fangak-Region, ob er nicht einen Priester hinschicken kann. Und der Bischof hat dann die Kombone-Missionare gefragt, und da ist dann 1998 der erste Missionar, ein italienischer Comboni-Priester, dahin gekommen, Antonio Labraca. Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, er lebt noch, ist jetzt vielleicht 87, 88 Jahre alt. Er lebt immer noch im Südsudan, und er hat in den 90er Jahren an drei Orten unter den Nuer sozusagen die katholische Kirche offiziell gegründet, also Pfarreien gegründet. Mhm. Da, wo es schon getaufte Katholiken gab.
Das heißt, vorher hatten diese getauften Katholiken auch keine Möglichkeit, eine heilige Messe zu feiern.
Genau, die haben ohne heilige Messe, also solange sie in ihrer Region gelebt haben, gab es auch keine Kommunionverteilung, gab es auch nicht. Das war alles nur getauftes Christentum unterm Baum. Beten unterm Baum, weiß ich nicht, wie die sich damals organisiert haben, aber die haben unheimlich viel Enthusiasmus da. Die haben auch Lieder dann angefangen zu komponieren, weil es ja auch in ihrer Sprache keine Liederbücher gab.
Ja,
ne?
Richtig.
Und das ist so eigentlich die Form, wie der Glaube sich da verbreitet hat, übers Liedersingen. Da haben dann nämlich auch die, die nicht Christen sind, auch diese Lieder mitgesungen und so zum ersten Mal was vom Evangelium gehört.
Ah ja. Aber vor allem wichtig, es war so, dass die dort ansässigen Gläubigen sich einen Priester gewünscht haben.
Genau,
und
genau.
So sind die Kombonimissionare dahin und sie sind dann der zweite in der
dritte Generation. Also erste, das wäre dieser italienische Labraca 1998, dann kam 2006 ein jüngerer Missionar, der Bischof Christian, über den wir ja noch sprechen werden, der angeschossen worden ist.
Ach, der war
Ihr Vorgänger. Der war der Missionar von mir, also mit mir dann, nicht? Ich bin dann 2012 mit einem Missionar aus Uganda, wir sind zusammen hingekommen und Christian war mit uns dann noch knapp fünf Jahre, bis er dann weggegangen ist. Genau, also in dritter Generation. Mhm. Und ich wollte noch was sagen zum Christentum, also weil wir irgendwie den Eindruck hier bekommen haben, das Christentum sei europäisch und man bringt was Europäisches dahin. Also wenn man jetzt sich nur an der Heiligen Schrift orientiert, ist das eine semitische Religion, der wir in Deutschland sehr fremd geworden sind, die nur als Hirtenvolk sehr nahestehen. Also die leben praktisch im Alten Testament und fühlen sich da zu Hause, intuitiv. Das ist ihre Lebenswelt, ihre Lebenserfahrung, was sie da im Alten Testament lesen und teilweise auch im Neuen Testament zum Beispiel diese Familienordnung, traditionell nicht, der Ehemann ist das Haupt der Familie und so, wo wir in Deutschland unheimliche Probleme haben, also nicht nur alttestamentliche, auch neutestamentliche Texte zu rezipieren, da muss man dann Bibelkommentar lesen, was heißt das überhaupt? Und für die, also als sie entdeckt haben, was das Christentum bedeutet, haben sie irgendwie gemerkt, das ist eigentlich ihr Lebensumfeld. Also es ist für die nur sehr einfach gewesen, diesen Glauben in ihre Kultur mit zu integrieren, weil da eigentlich überlappt es im wesentlichen Teilen, bis auf zwei Ausnahmen.
Nämlich,
also die Gewalt, also das Alte Testament ist ja auch noch so gewalttätig.
Ich wollte gerade sagen, also da gab es ja so ein Update, das nennt sich Jesus
ja, aber und zumindest, Neues deswegen habe ich ja gesagt, also die leben im Alten Testament, was auch Mord und Totschlag betrifft und Augen um Auge, Zahn um Zahn, das ist genau das, was sie verstehen. Und genau, also das ist die eine Herausforderung, diese leichte Umschwung zur Gewalt, nicht nur im Bürgerkrieg, auch lokal, also zwei Sippen. Früher war das mit Speeren, heute mit Kalaschnikows, also das geht schon heiß her. Und das andere, was auch erst im Neuen Testament kommt, die Monogamie. Nicht? Also Altes Testament ist ja polygam und es wird im Neuen Testament interessanterweise, das habe ich mich auch erst später beschäftigt, überhaupt nicht reflektiert. Also es gibt keine Ablehnung der Polygamie. Es ist nur so, dass als Jesus da gepredigt hat, seinen Jünger gesucht hat, war das Judentum kulturell schon monogam.
Ah, okay.
Und das war, man kann sagen, das war ein historischer Zufall. Jedenfalls haben sich die ersten Christen als monogame Familien organisiert und nie eine Reflexion über die Polygamie im Alten Testament. Da gibt es keinen Kommentar im Neuen Testament, so wie man das sieht. Ja, nur so als Nebenbemerkung.
Okay.
Aber jedenfalls, das wären so die beiden Punkte, wo die nur...
Stimmt, das mit dem, du sollst nicht begehren, deines nächsten Weib, kann ja auch das dritte Weib sein.
Na, vor allen Dingen, die 10 Gebote sind nicht für Menschen, sondern für Männer. Also es ist...
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, können wir gerne drüber sprechen.
Das hat irgendwann meine Ordensgemeinschaft gesagt, das ist ja gar nicht für uns, das ist ja für euch. Und das ist halt eben diese Idee, dass die Frau zum Besitzstand des Mannes gehört. Also man soll nicht das Haus begehren und im Haus ist die Frau und das
Tier. Ist die Frau oder sind die Frauen? Also das sagt nämlich auch nicht aus, das stimmt, ja.
Und es ist tatsächlich so, dass die Frau kein eigenständiges Leben führt, wie wir uns das so in Deutschland vorstellen.
Das ist echt ein weites Feld.
Ja.
Ich weiß nicht, wie weit wir das noch ausbreiten können, aber ich glaube, wir haben so einen kleinen Einblick bekommen. Mhm. Aber der Bischof Christian, den haben Sie gerade schon erwähnt, Christian Selper, du hast schon erzählt, da gab es einen Attentat auf ihn und ihm wurde in die Beine geschossen. Ich versuche jetzt mal die Geschichte so zusammenzufassen, wie ich die aus der Podcast-Erzählung in Erinnerung habe. Das war ein Komplott von Menschen, die einen Priester unterstützen wollten, der ganz gerne Bischof geworden wäre. Nee,
es war der Priester selber. Also der war Diözesanadministrator, weil da ein Bischof gestorben ist 2011.
Und der wollte.
Der war dann Diözesanadministrator
und wollte dann auch Bischof gerne Bischof werden.
Und der hat die Schießerei organisiert. Also er hat da irgendwelche Neffen, also irgendwelche Leute aus dem Rinderlager.
Also schon zusammen.
Also er hat es Auftrag Leute. Gegeben und zwei Schützen waren das, ja.
Er hat nicht selber geschossen, er hat es in Auftrag gegeben.
Er hat irgendwo aus seiner Familie da zwei Schützen rekrutiert. Die leben ja da in diesen Kettle Camps und das sind halt eben Schützen, also die kennen ja nichts anderes als Schießerei.
Genau, also das war jetzt irgendwie auch was wir beim letzten Podcast thematisiert haben. Waffen sind allgegenwärtig, das muss man einfach nochmal im Hinterkopf haben.
Ja, die laufen da frei herum, ja.
Die Waffen.
die Männer mit den Waffen.
Okay. Und der ehemalige Administrator, ich habe auch irgendwo hier den Namen aufgeschrieben.
Massiang.
Mhm, John Massiang.
Der hat 7 Jahre bekommen.
Mhm.
Im März zumindest hieß es noch so.
Und zwei jetzt, Schützen auch. Alle drei haben 7 Jahre bekommen.
Okay. Und jetzt gab es eine dritte Instanz und er ist freigesprochen worden.
Das hat uns völlig überrascht, diese Nachricht, dass der plötzlich freikommt.
Also es hat schon was mit Korruption zu tun. Ich weiß jetzt nicht mit dritter Instanz. Jedenfalls ist es das Supreme Court. Das heißt, es gibt keine höhere Instanz, wo man dann nochmal sich hinwenden könnte.
Aha.
In dem Staat. Und die Begründung ist auch irrwitzig. Und zwar, also der Priester wurde deswegen verurteilt, weil die Schützen erzählt haben, wer sie beauftragt hat. Und dann wird jetzt argumentiert, das sind ja Straftäter und einem Straftäter kann man nicht glauben. Und deswegen weiß man ja gar nicht, wer diesen Auftrag gegeben hat. Und deswegen wurde der Priester nach 3 Jahren entlassen. Aber das ist natürlich alles Fake und mit mit Bribery, ne? Also die haben dann eine Geldzahlung gegeben. Weil ja
an überall, den obersten Richter.
Also egal, Deutschland, USA, Kronzeugenregelung nicht. Wenn du die Leute verpfeifst, die dir den Auftrag gegeben haben, freut sich die Polizei. Mhm. Und da wurde das halt eben so rumgewendet, weil die ja selber erwiesenermaßen Straftäter sind, darf man denen jetzt nicht mehr glauben, was sie erzählen.
Ach so.
Also eine sehr interessante Begründung. Und wahrscheinlich ist Geld geflossen, haben Sie gerade gesagt. Die Kirche hält aber daran fest, dass er der Täter ist.
Es ist ja überall in der Welt. Die Kirche hat ihre eigene Gerichtsbarkeit und braucht sich nicht an weltliches Recht. Also sie braucht nicht dem Urteil folgen. Grundsätzlich nicht, in keinem Land.
Mhm.
Also es wäre jetzt, sagen wir mal, Sexualstraftäter in Deutschland. Ein Priester wird vom weltlichen Gericht freigesprochen. Die katholische Kirche könnte immer noch sagen, der bleibt suspendiert, weil der nach eigenen Ermittlungen schuldig ist. Das wäre vielleicht was Vergleichbares.
Ja, also Interdikt und Suspension ist die Strafe, die Kirche verhängt.
Der ist suspendiert, ja. Mhm. Ich kenne mich da nicht kirchenrechtlich nicht aus, aber auf Englisch haben die gesagt Suspension.
Mhm, genau.
Permanent, das kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden, aber erstmal auf unbestimmte Zeit suspendiert.
Und darf auch weiterhin weder Sakramente empfangen noch spenden.
Genau, das gehört dazu.
Also quasi die Höchststrafe, die Kirche aussprechen kann.
Nee, Höchststrafe ist Exkommunikation und Laisierung. Der ist ja noch Priester. Also Laisierung bedeutet, der darf nie wieder als Priester. Und jetzt ist es ja nur on hold, also der darf es nicht ausüben.
Ja. Wie schätzen Sie das ein? Also wenn die Kirche sich jetzt so gegen das Urteil des obersten Gerichts wendet?
Tja, was soll ich dazu sagen?
Also die
Leute, an dem Tag, als es passiert ist, bevor überhaupt der festgenommen wurde oder es diesen Gerichtsprozess gab, in der Stadt wussten alle, was passiert ist.
Und wussten auch, wer es war?
Ja.
Okay.
Also es gibt im Südsudan keine irrationalen Gewaltakte, sondern immer nur kalkulierte.
Mhm.
Und die Leute, die wussten Bescheid, alle.
Also der wollte den Bischofssitz, deswegen hat er den anderen irgendwie, ja,
wollte
nicht gleich aus dem Weg geräumt, aber zumindest.
Er wollte den wegscheuchen, dass er sich nicht mehr dahin traut. Ja.
Aber er ist doch ein Priester, der Auftraggeber. Gibt es da so eine Art Kirchenspaltung oder so? Sind die einen im Lager für den einen und die anderen für den Bischof Christian?
Also die Leute sind da vorsichtig nach außen. Es ist so, dass Familienzugehörigkeit wahrscheinlich mehr Gewicht hat als Kirchentreue in dem Fall. Also wer zur Familie dieses Priesters gehört, der wird sicherlich auf seiner Seite stehen, auf der des
Täters.
Den Auftraggebers, Täter. Was die Bevölkerung denkt, also die haben ja Christian jetzt schon ein bisschen erlebt für ein paar Monate, 2 Jahre. Und er ist sehr geschätzt bei der Bevölkerung. Also er wird sicherlich bei den normalen Leuten, vor allen Dingen die keine Verwandtschaftsbeziehung haben zu dem anderen Priester, wird es sicherlich unterstützt werden, dass die den auch da behalten wollen. Weil jetzt die Frage ist, ist es zu gefährlich für ihn, dass er da einfach abdankt und sagt, tschüss, auf Wiedersehen. Ne? So.
Ja,
das ist ja schon die Frage. Wo ist der Freigelassene jetzt? Und
das ist auch interessant. Also erstmal ist der Gouverneur am Augenblick für Lake State, wo Rumberg dazugehört, der ist auch auf der Seite von Christian und hat dem Priester Hausverbot erteilt. Also der darf nicht diesen Bundesstaat betreten, solange der Gouverneur im Amt ist.
Mhm.
Also es ändert sich alle paar Jahre und dann kann es ja sein, dass der neue Gouverneur verwandt ist mit dem Massiang. Also es ist keine lange Sicherheit, aber es gibt zumindest mal jetzt eine Verschnaufpause, um sich zu orientieren, was machen wir überhaupt. Und die Bischofskonferenz, die hat dem, als er dann rauskam aus dem Gefängnis, gesagt, er soll mal Exerzitien machen, nochmal in sich gehen. und ihn anscheinend nach Kenia geschickt. Aber genau kann ich das nicht sagen. Ich weiß nur, er war in Kenia und die haben ihm gesagt, er soll mal ein Jahr irgendwo ins Kloster. Aber das ist auch nur Aufschub, weil die Bischofskonferenz eigentlich auch nicht genau weiß, was sie tun soll in dieser Situation. Das Wichtige war, dass der Vatikan einfach diese Suspension publik gemacht hat. Das war nämlich vorher nur privat, mündlich mitgeteilt worden, diesem Straftäter im Gefängnis. Und er kam dann raus und hat so getan, er sei gar nicht suspendiert.
Ah, okay.
Genau, er hat es verschwiegen oder... Also er hat so getan, er geht jetzt zurück in die Diözese und dient in Anführungsstrichen seinem Bischof. Und dann musste in Rom die Behörde, die musste dann das veröffentlichen. Und dann hat der Kardinal, Erzbischof von Juba, hat dann eine Erklärung für ganz Südsudan verfasst, warum die Kirche so ein Urteil gefällt hat, was es beinhaltet, was es bedeutet, diese Suspension. Das hat dann der Erzbischof gemacht von Juba und nicht Bischof Christian. Weil Christian das ja auch unangenehm ist. Er will ja auch nicht irgendwie da hineingerissen werden in so einen persönlichen Zwist. Ihm liegt ja überhaupt nichts daran, das auf die persönliche Ebene zu schieben. Aber es ist schon so, dass sollte dieser Mann dann mal zurückkommen und mit seiner Familie irgendwas so lokal, so einen Aufstand aufwiegeln, das ist... lebensgefährlich für Christian, ja.
Ja. Wie geht's ihm damit? Sprechen Sie manchmal mit ihm darüber?
Ja, ich habe ihn auch öfter noch gesehen jetzt, nachdem der freigelassen worden ist. Ich will da jetzt nicht so viel in Details gehen, weil also es passiert auch diplomatisch so ein bisschen dahinter. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, dass ich jetzt sage, was Christian dazu gesagt hat.
Nee, aber wie es ihm geht jetzt? Einfach hat er Angst oder?
Naja, er ist ruhig, er hat keine Angst, aber er sieht... Also er ist sehr realistisch, was auf ihn zukommen kann. Und im Augenblick ist es so, dass eine 8. Diözese im Südsudan gegründet werden soll. Da gibt es eine Abspaltung von der Diözese Malakal, weil die zu riesig ist. 2/3 der Fläche von Deutschland, eine Diözese. Und da haben die so einen Abschnitt herausgelagert und suchen da einen Bischof. Und da gibt es jetzt einige, die sagen, warum nicht Christian da hinschicken? Dann ist er aus der Schusslinie und da hat er die nur... Da gibt's auch Dinke, aber im Wesentlichen sind es Nur, und er hat ja sein Missionarsleben bei den Nur verbracht. Das wäre, wenn man jetzt nur für die persönliche Sicherheit denkt von ihm, sicherlich eine Lösung für ihn, aber keine Lösung für die Diözese Rumbek. Weil diese ganzen Kontakte nach Europa, also Hilfsorganisationen auch, die haben nur Vertrauen, weil er da ist. Und wenn er da weggeht, es wird keinen anderen Ausländer geben, der sich dahin traut. Ja. Das heißt, die müssten einen lokalen Bischof finden und dann wäre das ganze Vertrauen weg. Das heißt, die Diözese Rumbek wäre total am Boden, weil alle Fundraising, also alle Geldgeber, die würden sich da komplett zurückziehen.
Ja.
Falls Christian mal da weggehen muss.
Und kein anderer Europäer dahin käme, sondern ja, möglicherweise...
kein Europäer wird sich darauf einlassen, auf diese
Gefahrensituation.
Ja, ja.
Okay. Christian, hast du was Neues erfahren?
Ja, ja, total. Und sehr beeindruckend auch für deine Informationen, die du uns bringst. Und ich würde das bestätigen, da in der Gegend in Rumbek, wo wir waren. Also da würde sehr viel zusammenbrechen, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Schulbildung, Wasserprojekte, Friedensarbeit, Krankenhaus, was da die Kirche alles macht und die Comboni-Missionare mit diesem Bischof Christian Kalasare auch jetzt neu angestoßen haben. Das wäre wirklich dramatisch. Von daher ist das eine wichtige Sache. Wir wollen gar nicht zu sehr auf die Details gehen, Kriminalfall hin oder her, aber die Hintergründe, die da stehen, das finde ich schon ganz wichtig. Also vielen Dank dafür.
Ja, genau. Also einen Kriminalfall denkt man erstmal, aber welche Auswirkungen das haben kann, haben wir gerade gut besprochen. Das war schon die erste Juli-Folge mit Pater Gregor Schmidt aus dem Südsudan. In 2 Wochen geht's weiter, also am 24. Juli. Dann reden wir über die Situation im Grenzgebiet zum Sudan, die Lage im Land. Bis dahin machen Sie es gut. Es verabschieden sich für diesmal
Christian Selper,
Pater Gregor Schmidt
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung.
Halt, nicht so schnell. Gleich am Tag, nachdem Pater Gregor im Studio war, kam eine Nachricht aus Rom. Vatican News meldete nämlich, Papst Franziskus hat die Diözese Bentiu im Südsudan ins Leben gerufen, die von der Diözese Malakal abgetrennt wurde. Die neue Diözese wird ein Suffragan der Metropolitanerzdiözese Juba sein. Zum ersten Bischof der Diözese Bentiu ernannte der Papst Christian Kalasare, der bisher als Bischof von Rumbek tätig war. Es ist also genau das passiert, was Pater Gregor vorhergesagt hatte. Wir sind gespannt, was jetzt in der Diözese Rumbeck passieren wird und werden euch natürlich hier im Podcast darüber auf dem Laufenden halten. Bis dahin macht's gut, eure Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.